Franz, mein niederösterreichischer kongenialer Dermatologiepartner. Wir freuen uns sehr.
Wir bilden sozusagen das niederösterreichische Grätzegespann, könnte man sagen. Herzlichen Dank an dich, Trixi, und an Sie, Herr Kollege Stari, für die Einladung. Ich freue mich sehr, über dieses Thema hier sprechen zu dürfen. Der Titel, den man mir gegeben hat, ist ein historischer über die Grätze, und Sie werden gleich sehen, warum er unter Anführungszeichen steht und darunter Ferdinand von Hebra steht. Und ich möchte auch historisch beginnen. Hebra, den Sie als Briefmarken sehen, ist einer, soweit ich es weiß, ja, von 8 Dermatologen, die es geschafft haben, auf Briefmarken zu kommen. Also ist nicht sehr häufig. Und Hebra wahrscheinlich der Einzige, der es zweimal geschafft hat, auf Briefmarken zu kommen. Da sehen Sie die Linke schon aus der Republik, also aus der Zweiten Republik, und die Rechte aus der Ersten Republik. Ich habe es deswegen umgekehrt gemacht, weil er halt jünger ist auf dem Linken. Und was Hebra passiert ist als junger Arzt, zumindest soweit ich es rekonstruieren konnte, man hat ihn auf eine unbeliebte Station gesteckt, was halt bei jungen Ärzten wahrscheinlich gar nicht so selten auch heute noch vorkommt. Und das war die Grätze-Station. Und der hat aus dem scheinbaren Nachteil einen Vorteil gemacht. Er hat nämlich begonnen, sich mit dieser Erkrankung, die damals so wie heute sehr häufig war und schlecht behandelbar war damals, sich mit dieser Erkrankung begonnen zu beschäftigen. Und hat etwas Bahnbrechendes gemacht. Er hat die Ansteckbarkeit oder die Ansteckungswege der Grätze beschrieben in den medizinischen Jahrbüchern des kaiserlich-königlichen österreichischen Staates 1844. Und der Titel dieser Arbeit, und ich habe von Trixi gelernt heute, als ich gekommen bin, dass die Arbeit sich auch tatsächlich hier im Hause befindet, im Druck. Dies aus Google Books, ne? Also einer der Vorteile, die wir haben, wir müssen nicht mehr in der Gesellschaft der Ärzte über die Leiter klettern, sondern wir können in Google Books die Originaltexte nachlesen. Hat über die Grätze geschrieben, und der erste Absatz dieses Artikels ist durchaus nach wie vor eigentlich weitgehend gültig. Es ist kaum glaublich, wie bei den allseitigen Fortschritten, schreibt er, die die praktische Medizin heutzutage macht, eine so häufig vorkommende Krankheit wie die Grätze so wenig gekannt sein und ihr Entstehen so fast beurteilt, ihre Heilung so widersinnig eingeleitet werden könne, wie wir dieses wirklich erfahren. Zumal noch so viele und ausgezeichnete Werke über diesen Gegenstand seit Jahrhunderten vorliegen. Er schreibt es seit Jahrhunderten und bezieht sich da auf die ganz sicher erste bildliche Darstellung der Grätzmilbe. Sie sehen die da oben. Diese Abbildung stammt tatsächlich von ungefähr 160 Jahre davor von den toskanischen Medici-Ärzten Bonomo und Redi in einem Buch. Man kann sich natürlich darüber streiten, wer von den beiden der Erste war, der das wirklich entdeckt hat und ob es nicht davor das auch schon gab. Aber die haben es zumindest zum ersten Mal abgebildet. Und seit dieser Zeit gibt es, wie Hebra dann geschrieben hat, eine ganze Fülle von Literatur bis zum heutigen Tag, die kaum zu übersehen ist. Und trotzdem ist die Erkrankung, wie Sie alle wissen, nach wie vor ein großes globales Problem. Was Hebra auch gemacht hat, ist das, was viele Jungforscher, manche ältere Forscher auch noch machen, nämlich einen heroischen Selbstversuch. Ich kann es auch vorlesen. Ne? Er hat nämlich bei seiner Tätigkeit an diese Grätzeabteilung beschlossen, sich selbst zu infizieren, um zu schauen, was passiert. Und er schreibt: Nun setze ich mir eine früher unter dem Mikroskop betrachtende lebende Milbe an die Innenfläche des Mittelfingers der linken Hand. Und im Verlauf von 8 Tagen, also relativ rasch eine für unsere Verhältnisse, während welcher Zeit ein bedeutendes, über den ganzen Körper verbreitetes Jucken mich plagte, erschien beinahe an beiden Händen zugleich die erste Grätzblüten, wie er sie nennt. Um mich genau von dem Gang der Krankheit zu belehren, wandte ich hindurch für 2 Monate keine Mittel zur Erheilung an, wo ich denn jenen Verlauf beobachtete, den ich beschrieb. Also wie gesagt, ein wirklich heroischer Selbstversuch, der aber durchaus bahnbrechend war. Und was er auch gemacht hat, auch eigentlich sehr ähnlich zu dem, wie wir es heute machen in der Wissenschaft, bevor er das in diesem Jahrbuch publiziert hat, hat das bei einem Kongress publiziert, nämlich bei der 21. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte. Ich habe das auch herausgesucht und zeige Ihnen die Einleitung oder die Vorrede zu diesem Kongress-Proceedings. Hat zwar nichts mit dem Thema zu tun, ich habe es ganz lustig gefunden, weil die Herausgeber dieser Kongress-Proceedings etwas schreiben, das auch sehr aktuell klingt. Mit Bedauern schreiben sie, sehen wir uns genötigt, gleich unseren Vorgängern zu erwähnen, dass das verspätete Erscheinen dieses Berichtes größtenteils den verspäteten Einsendungen der Vortrage begründet sei. würde es den Mitgliedern belieben, ihre gehaltenen Vorträge in extenso oder im Auszuge bei den Sekretärinnen gleich zurückzulassen, so wäre es möglich, den Bericht einige Monate nach der Versammlung zu liefern. Sie sehen also, auch in der Prozedur des Publizieren hat sich im Endeffekt nichts geändert. Jeder kommt zu spät und nach der Deadline. Was er aber über die Krätze hier schreibt, sind drei Punkte. Nämlich die Krätzmilbe ist die einzige und ausschließliche Ursache der Krätze. Das ist, was er festgestellt hat. Die Milbe kommt nur an bestimmten Stellen der Haut vor, und zwar von der Hand bis zum Ellbogen. Auch das ist was heute noch gültig ist. Wenn wir Milben suchen, müssen wir an den Fingern suchen oder an anderen bestimmten Stellen, möchte ich jetzt nicht ins Detail gehen. Nur die Milbengänge sind ein charakteristisches Zeichen der Krätze. Ähnliche Ausschläge gibt es Sonderzahl, schreibt er, aber nur wenn diese Milbengänge vorhanden sind, dann darf man diese Diagnose stellen. Und es existiert keine Krätze-Kachexie. Sie haben sich dann auch in der Diskussion Gedanken gemacht, warum jetzt nicht alle Patienten oder alle Menschen, die Kontakt haben, sich anstecken. Das war Ihnen damals nicht so klar. Heber glaubte, man kann es vielleicht wegwaschen. Ne? Aber auch das wissen wir heute noch nicht so ganz genau, wie intensiv und welchen Kontakt man braucht, um sich anzustecken. Intensiv muss er jedenfalls sein. Das ist die Systematik dieses Gliederfüßers, also dieses Spinnentieres. Ich möchte nicht im Detail darauf eingehen, das ist Ihnen sicher alle bekannt. Der Lebenszyklus des Tieres ist sehr gut untersucht. Das Problem ist, dass ein einmal befruchtetes Weibchen über seinen ganzen Lebenszyklus hinweg, ohne neuere Befruchtung zu benötigen, immer wieder Nachkommen gebären kann. Und so kann ein so ein Weibchen im Rahmen dieses Zyklus, der ungefähr 1 bis 2 Wochen dauert, im Rahmen ihres ganzen Lebens circa, schätzt man, 100 Eier legen und 100 Nachkommen zur Welt bringen, die dann wieder, so sie Weibchen sind, das Gleiche machen können. Also das funktioniert. Das funktioniert ganz effizient und gut. Soll ich weitersprechen oder weitersprechen? Ja. Funktioniert ganz effektiv und gut. Ja. Würde höchstens dann Pause machen, wenn irgendwas kommt, was man wirklich sehen muss. Wir wissen also, die Infektion geht durch Übertragung von befruchteten Weibchen, durch intensiven Körperkontakt. Wir wissen, dass im Prinzip sehr wenige befruchtete Weibchen genügen. Eins genügt im Endeffekt, um eine ganze Vielzahl von Nachkommen zu generieren. Da sind sicher ein paar Männchen dann wieder dabei und die Geschichte geht ewig weiter. Wir wissen, dass unbelebte Gegenstände als Vektoren praktisch kaum dienlich sind. Die Ausnahme ist möglicherweise die Scabies norvegica, wo ich Ihnen dann ein Bild zeige. Wir wissen auch, die Inkubationszeit ist lang, das ist eines der Probleme, also die Zeichen, bis die Symptome auftreten, sind sehr lange, einige Wochen, und wir haben dadurch immer wieder in den infizierten Communities unsymptomatische Personen, die das weiter übertragen. Wir wissen auch das ist so eine mythologische Geschichte, die manchmal Schwierigkeiten macht in der Aufklärung, dass die Überlebenszeit der Tiere außerhalb des Wirtes sehr kurz ist, also von wenigen Tagen sind diese Tiere verstorben, wenn sie nicht ein Stratum corneum eines Menschen vorfinden. Und wir wissen, die Krankheit ist weltweit aktiv, solange es Menschen gab und wo es Menschen gibt, dort findet man auch Scabies mit einer unterschiedlich hohen Prävalenz, und ich zeige Ihnen noch ein Beispiel. Über das klinische Bild brauchen wir nicht allzu viel zu sprechen, die Farben sind hier ein bisschen verschoben, aber ich glaube, das ist für ein dermatologisches Auditorium nicht besonders relevant. Probleme machen manchmal die sogenannten Scabies Granulome, aber auch hier, wenn man einen Blick dafür hat, die typischen Lokalisationen im Auge behält, das typische Aussehen der Granulome, eine entsprechende Vorgeschichte, ist also hier die Diagnostik eigentlich sehr einfach. Problematisch ist die Scabies norvegica manchmal, wenn man nicht dran denkt, die hat einen enorm psoriasiformes Aussehen, und wenn da der geringste Verdacht ist, braucht man hier eigentlich nur eine Schuppe zu nehmen und ins Mikroskop zu legen. Man braucht da gar keine besondere Milbensuche zu machen, und Sie sehen auf der Schuppe oft Dutzende von Milben sich bewegen. Also die Diagnostik, wenn man daran denkt, ist nahezu trivial. Sie brauchen nur eine kleine Schuppe und ein Mikroskop. In der dritten Welt ist die Scabies auch ein großes Problem, weil sie andere Infektionen mit sich bringt. Sie sehen hier eine auf die Scabies-Infestation draufgesetzte, ausgedehnte Staphylokokken-Impetigenisierung. Also dort ist es noch ein zusätzliches Problem. Zur Diagnose, das ist ein bisschen eine Frage, in welchem Setting Sie sich befinden, und ich werde darauf vielleicht noch zu sprechen kommen. in einem alten, einem der frühen Ausgaben, wenn ich mich richtig erinnere, des Fritschschen Lehrbuches, stand drinnen, dass der Dermatologe gar keine Milbengänge zu finden braucht, er muss die Diagnose des KBS so stellen können, wenn ich mich nicht irre. Selber bin ich von diesem Prinzip eigentlich immer abgewichen und habe gesagt, man muss Milbengänge finden, um diese Diagnose zu stellen. Für die Zeit, auf die ich dann zu sprechen komme, der in Europa sich ausbreitenden KBS-Epidemie, sollte man vielleicht, so wie es in anderen Epidemiegebieten der Welt gemacht wurde, von diesem Erfordernis wieder abgehen, um nämlich auch Nicht-Dermatologen diese Diagnose zu ermöglichen. Das heißt sozusagen auf Kosten der Spezifität die Sensitivität der Diagnostik erhöhen, indem man einfach die diagnostischen Kriterien auf die klinischen Kriterien zurückzieht, die auch ein Nicht-Dermatologe erkennen kann, um auch anderen allgemeinen Ärzten, die Zugang zu diesen Patientenkollektiven haben, eine Diagnose zu ermöglichen, wiewohl zum Preis einer gewissen Übertherapie, wir werden auf die Therapie noch kommen. Auch das ist vor Dermatologen wahrscheinlich überflüssig zu zeigen. Eine der wesentlichen Verbesserungen, die in meiner Lebenszeit passiert sind bei der Diagnostik des KBS, war die Erkenntnis, dass man mit dem Auflichtmikroskop diese wunderbaren kleinen Deltaflieger sehen kann und eine Milbenisolierung, so wie wir es früher immer gemacht haben und wir heute noch gerne machen, wenn wir ein bisschen Zeit haben in der Ambulanz, nicht erforderlich ist. Wenn Sie das bräunliche Dreieck am Ende des Milbenganges sehen, ist die Diagnose hundertprozentig gesichert. Wenn Sie den Luxus haben und eine In-Vivo-Mikroskopie, dann können Sie die Tiere auch natürlich so darstellen wie hier, aber ich denke, das ist etwas zur Unterhaltung, aber nicht für die tatsächliche Kontrolle der Erkrankung und ihrer Weiterverbreitung. Die Erkrankung ist ein globales Problem. Sie ist ein Problem, das in verschiedenen Gebieten der Welt epidemisch auftreten kann und dort sehr große gesundheitliche Probleme machen kann. Daher beschäftigt sich auch die WHO intensiv mit der Bekämpfung des KBS. Hier sehen Sie nur eine Publikation, die sich damit befasst, wo sozusagen jeweilig die Hotspots dieser Erkrankung sind. Und Sie sehen zum Beispiel im pazifischen Raum, auf den pazifischen Inseln gibt es also riesige, also gibt es Populationen mit einer Durchseuchung oder Infestationsrate von über 70%. Die WHO hat das zum Anlass genommen, 2017 die KBS zur Neglected Tropical Disease zu ernennen, um sozusagen diese Bedeutung der Erkrankung in ihrer epidemischen Wellen zu unterstützen. Und einige Jahre später, also spezifisch 2 Jahre später, das wesentliche Medikament, auf das ich gleich zu sprechen komme, das hilft, diese Epidemien zu unterbrechen, zu einer in die Liste der Essential Medicines aufzunehmen, nämlich Ivermectin, neben anderen wichtigen Medikamenten. Zum Ivermectin ein kleines Wort, auch wieder ein bisschen, nicht sehr weit in die Geschichte zurückgehen, aber doch ein bisschen medizinhistorisch. 2015 haben Campbell und Omura den Nobelpreis bekommen für die Entdeckung und Entwicklung des Ivermectin. Das ist eine sehr interessante und auch sehr nette Geschichte, weil Omura, ein Biochemiker aus Japan, hat also serienweise Keime aus dem Boden isoliert, auf der Suche nach sinnvollen antimikrobiellen und anderen medizinisch wirksamen Substanzen. Und sein Partner in den Vereinigten Staaten, den er diese Kulturen geschickt hat, war Campbell, der dann versucht hat, aus diesen Stoffen, die sie aus diesen Keimen isoliert haben, vernünftige Medikamente zu machen. Und ein Ergebnis dieser Forschung war eben Ivermectin. Und die haben aus dem Grund den Nobelpreis bekommen, weil sich eben herausgestellt hat, dass dieses Präparat ganz besondere Eigenschaften hat, nämlich eine sehr breite Wirkung gegen eine ganze Reihe von Parasiten. Filariose ist ja wahrscheinlich die wichtigste Erkrankung, die weltweit mit Ivermectin behandelt wurde. Der weitere Vorteil des Ivermectin ist, dass es praktisch oder nahezu, das gibt ja schon keine Ausnahme, nahezu keine Humantoxizität besitzt, weil es einen Ionenkanal blockiert, der bei Säugetieren nicht vorkommt. Dadurch gibt es keine relevante Säugetiertoxizität, was dieses Medikament extrem geeignet macht für Massenbehandlungen. Sie können also von Kleinkindern bis zu alten Menschen jeden damit behandeln, was eine Voraussetzung ist zum Beispiel für die Behandlung der Filariose in den Endemiegebieten. Jetzt zur Therapie der Skabies generell. Ich möchte nicht ins Detail gehen, Sie können das alles nachlesen, zeige Ihnen nur ungefähr so einer netten Netzwerk-Meta-Analyse, die da publiziert wurde 2019 im Blood Journal, wo wir da ungefähr liegen. Das optimale Präparat in dieser Grafik würde rechts oben sitzen, das heißt, ein Medikament mit ganz wenig Nebenwirkungen und mit einer hohen Wirksamkeit. Das haben wir nicht. Sie sehen ganz oben rechts, ist ein bisschen eine Lücke, aber wir haben gleichzeitig doch sehr viele Präparate, die ganz oben sitzen. Das Optimalste wahrscheinlich ist Permethrin und orales Ivermectin. Permethrin alleine rutscht ein bisschen nach rechts. Und orales Ivermectin, sehen Sie, ist auch relativ weit rechts oben. Aber wie gesagt, optimale Therapie ist nach wie vor ein nicht ganz gelöstes Problem. Es gibt gewisse Ansätze, wie man Verbesserungen hier erreichen kann. Aber derzeit ist das, was wir haben. Was sind also unsere Therapieprinzipien? Das Wichtigste wahrscheinlich ist die Definition der zu behandelnden Kollektive, nämlich die Index- und die Kontaktpersonen, die man herausfinden muss, auch wie ich schon erwähnt habe und wie wahrscheinlich diesen Kreis auch überflüssig zu erwähnen, die unsymptomatischen Kontaktpersonen. Sie müssen gleichzeitig behandelt werden. Man muss auch allgemeine Hygieneregeln mitgeben. Das ist so ein bisschen schwierig, weil die dürfen nicht so einfach sein, damit wirklich alle Milbenreservoirs erfasst werden. Sie dürfen aber auch nicht so kompliziert sein, sodass die Leute nicht zusammenbringen. Und das ist das Spektrum relativ groß, was hier angegeben und vorgegeben wird. Das artet manchmal in eine Art von Skabies-Hysterie aus, sodass die Leute ihre Wohnungen und ihre Häuser in manchmal einer unglaublichen Art und Weise versuchen zu reinigen und zu entsorgen und das Skabies trotzdem noch weiter existiert. Also hier ist es sehr wichtig, ein gutes Maß zu finden. Wir haben entsprechende Empfehlungen, zeige ich Ihnen auch gleich, wie Sie die sehen können. Die nicht waschbaren Gegenstände, die Vektoren sind nicht wahnsinnig wichtig. Die Empfehlung ist hier in der Weiterverbreitung der Erkrankung, die Empfehlung hier ist, sie einfach für einige Tage in Quarantäne zu geben, nicht in den Kühlschrank zu stecken. Da konservieren Sie ein bisschen diese Milben, die leben dann etwas länger, wenn sie gekühlt werden, bei Raumtemperatur verhungern lassen für einige Tage. Der Plastiksack, der empfohlene, hat lediglich den Effekt, damit die Kinder das nicht rausgrapschen können. Grundsätzlich genügt es, den Kinderwagen ins Eck zu stellen und in ein paar Tagen sind die Milben verendet. Wir hatten von ungefähr 2015 an, beginnend, und alle die von Ihnen, die in Ambulanzen und Ordinationen tätig sind, haben das leidvoll erlebt, einen gewaltigen Anstieg von Patienten mit Skabies, für mich in meinem ganzen Berufsleben eigentlich unerhört. Und wir haben leider keine offiziellen Zahlen dazu, zumindest nicht in Österreich. Es gibt aber Zahlen aus anderen europäischen Ländern. Ich zeige Ihnen eine ganz kleine Studie. Es gibt natürlich einige andere Untersuchungen, die das unterstützen. Die hier aus Deutschland, wo man über die Jahre 2012 bis 2019 hinweg bei einem Soldaten, also einem Militärkollektiv, den Anstieg der Skabies gemessen hat und auch gleichzeitig mitgemessen hat, die Anzahl der Patienten oder Betroffenen, die nicht ordentlich therapierbar waren, also therapierefraktäre Skabies. Und man sieht eben, so ähnlich wie wir es auch in Österreich, zwar nicht in Zahlen passiert, aber doch, denke ich, eindeutig beobachten konnten, diesen Anstieg ab ungefähr 2015, also aus meiner Sicht eine echte Epidemie. In der Literatur ist die Frage so ein bisschen diskutiert, wo kommt die her? Die kann herkommen einfach aus einer Erhöhung der Risikogruppen, eine Erhöhung immunsupprimierter und institutionalisierter, die ein erhöhtes Risiko haben, sich gegenseitig anzustecken. Das ist, glaube ich, ein nicht ausreichender Grund. Eine Erhöhung der Risikogruppen für sexuell übertragbare Erkrankungen an sich. Wir haben ja gesehen, die sexuell übertragbaren Erkrankungen haben generell zugenommen und das Skabies als solche muss natürlich mitgehen. Und, was wahrscheinlich ein wesentlicher Grund ist, Migration, die in diesen Jahren stattgefunden hat. Noch dazu Migration aus Kriegsgebieten und es gibt eine zweifelsfreie Korrelation von Kriegen und Not und Skabies-Epidemien, sodass das wahrscheinlich eine der wesentlichen Rollen für diese Epidemie war. Es gibt die Hypothese der Resistenz des KBS-Milben. Das ist ein schwieriges Thema, schwierig zu untersuchen und schwierig nachzuweisen, weil das KBS nicht so einfach wie einzellige Mikroorganismen isoliert und kultiviert werden kann. Es ist schon ein bisschen mühsam, eine KBS-Resistenzprüfung zu machen. Da gibt es sehr wenige Daten darüber. Aber immerhin gibt es ganz gute Evidenz darüber, dass Resistenz vorkommen könnte und dass es Resistenzmechanismen gibt, die man molekularbiologisch möglicherweise nachweisen kann. Das Hauptproblem, denke ich, ist aber, dass unsere Therapien einfach lückenhaft sind, wie ich Ihnen schon gezeigt habe in dieser Meta-Analyse. Sie haben beide ihre Vor- und ihre Nachteile. Die topische Therapie mit Permethrin, vor allem ein sehr hohes Compliance-Problem, die Therapie mit Ivermectin, den Mangel der Obizität des Ivermectins, sodass die Kombination wahrscheinlich der Clou ist und auch hier wir noch nicht perfekt behandeln. Es gibt auch die Hypothese, die Milben wären aggressiver geworden. Darüber gibt es aber keinen wirklichen Hinweis, wenn jemand meint, die sind genauso schnell oder langsam wie früher. Es gibt auch so diese Geschichte, dass alle 7 Jahre oder in irgendwelchen Zyklen diese Epidemien auftreten würden. Auch das ist vollkommen aus der Luft gegriffen und erfunden. Gehört in das Reich des Märchens. Was macht man aber jetzt, wenn man so ein Problem hat? Und das ist der Gedanke, den Robert Müllecker und ich hatten vor 2 oder 3 Jahren, wenn wir vor diesem Problem stehen und es geschieht nichts. Die Patientenzahlen werden immer mehr und mehr und wir werden dem Problem nicht Herr. Das Erste, was man immer tun sollte, ist in die Literatur gehen und schauen, was zuvor passiert ist. Und es gibt doch eine Reihe von Publikationen über die Bekämpfung von Skabies-Epidemien in der dritten Welt. Ich zeige Ihnen hier nur ein Beispiel aus Äthiopien. Die hatten ungefähr 2015, also ungefähr in dem Bereich, wo es bei uns auch schlagend geworden ist, eine riesige Epidemie und haben das in einer Art militärischen, durchorganisierten Kampagne gemeinsam mit der WHO bekämpft. Und da gibt es ja schöne Berichte darüber, wie das gemacht wurde. Ich möchte nicht ins Detail gehen, auch um nicht zu lange zu sprechen. Aber das haben wir jetzt ein bisschen als Beispiel genommen, diese und andere Bekämpfungsstrategien, um uns einen Plan zu überlegen, wie man in Österreich vorgehen könnte. Was die dort gemacht haben, ist, was man mit dem allgemeinen Begriff Mass Drug Administration bezeichnet. Und wie gesagt, mit Ivermectin hat man ja ein Medikament an der Hand, mit dem man es machen kann. Die hatten kein Permethrin, das ist in Äthiopien offensichtlich nicht verfügbar, und haben es dann mit Schwefel und Benzylbenzoat und solchen Dingen gemacht. Hier sieht man die Ausbreitung, die haben also wirklich das sehr generalstabsartig gemacht und sind mit ihren Skabies-Bastern in die einzelnen Dörfer dort gegangen, um tatsächlich die Leute in ihren Behausungen zu erreichen, die Kontaktpersonen zu identifizieren und gegebenenfalls die gesamten Ortschaften dann mit Mass Drug Administration zu behandeln und haben das Problem unter Kontrolle bekommen. Und eine der Dinge, die wir von dort lernen konnten, ich habe schon angesprochen, ist die Falldefinition. Sie müssen eine Falldefinition machen, die es auch einem Nicht-Dermatologen, einem Nicht-Facharzt erlaubt, den Patienten zu identifizieren, der behandelt werden muss und die Kontaktpersonen. Und wir haben das sehr stark reduziert auf die Tatsache eines juckenden Hautausschlages, der limitiert aufgetreten ist, also in der Vorgeschichte einen definierten Beginn hat und der durch keine andere Erkrankung erklärbar ist, gegebenenfalls noch mit einer Kontaktperson, die die gleichen Symptome hat. Das sollte für die Diagnose in einer Epidemiezeit an sich genügen, um eine Behandlung einzuleiten, um den Preis einer gewissen Übertherapie, die allerdings bei diesen nicht toxischen und auch nicht sehr teuren Medikamenten keine besondere Rolle spielen sollte. Da können wir drüber gehen, beziehungsweise vielleicht nur die letzte Zeile hier erwähnen, ein Problem, das die in Äthiopien hatten und das wir leider auch haben, obwohl wir uns als entwickelte Welt betrachten, Data Quality is another challenge. Man nimmt an, dass das automatisch in der dritten Welt ein Challenge wäre, aber Data Quality ist in Österreich ein genauso großer Challenge. Wir können den Erfolg unserer Kampagne leider nicht messen. Wir konnten die Epidemie nicht messen und wir können den Erfolg der Kampagne auch nicht messen. Das habe ich jetzt im Prinzip alles schon gesagt, was hier oben steht. Das ist sozusagen die Beschreibung der Kampagne, die wir in Niederösterreich gestartet haben und die erfreulicherweise mit der Unterstützung der ÖGSDD, und ich kann mich nur sehr, sehr herzlich dafür bedanken, und mit Unterstützung der ÖGTV dann ins ganze Bundesgebiet ausgerollt werden konnte. Und ich bin sicher, alle von Ihnen, die praktisch tätig sind, kennen die Empfehlungen, die wir gemacht haben. Sie können sie abrufen auf der Homepage der ÖGSDD, auch mit Begleitempfehlungen in verschiedensten Sprachen. Also es steht hier alles zur Verfügung. Und wie gesagt, ich danke dafür herzlich für diese unkomplizierte Unterstützung einer Sache, über die man doch sehr viel für und wider diskutieren hätte können. So sieht das aus, aber wie gesagt, möchte nicht ins Detail gehen. Es werden alle Aspekte berücksichtigt, Kinder, Schwangere und andere Spezialsituationen, Reservetherapien, falls es nicht funktioniert und so weiter. Diese Erreger hier kennen Sie, das sind zweifellos keine Scabies-Milben und man muss, wenn man über die Scabies spricht, auch über die uns alle heute an alle unsere Lebensaspekte betreffende Erkrankung sprechen, nämlich die Covid-Pandemie. Und es ist natürlich, war interessant zu beobachten, als die Lockdowns begonnen haben, dass es aufgehört hat, dass wir diese Großzahl an Scabies-Patienten in unseren Ordinationen und Ambulanzen gesehen haben. Und die interessante Frage ist, so ähnlich wie mit den Gonokokken, ist es, weil sich die Leute nicht mehr anstecken oder ist es, weil die Leute nicht mehr kommen? Wir wissen es bis heute nicht. Ich zeige Ihnen, es gibt ein bisschen emerging Literatur über den Einfluss der Corona-Pandemie auf die Epidemiologie der Scabies. Es gibt aber auch ein bisschen kuriose und bizarre Sachen und das ist erst 2021 publiziert worden. Hier hat man in einer geriatrischen Einrichtung eine Scabies-Epidemie gehabt und die Patienten dort mit Mass-Drug-Administration mit Ivermectin behandelt, zu Recht, und spekuliert hier, dass man den Zusatznutzen hätte, dass das vielleicht auch weniger an Covid-19 sterben. Ich bin mir nicht sicher, ob man das wirklich glauben und annehmen darf, nach allem, was wir in der Zwischenzeit wissen über die Wirkung von Ivermectin. Aber es ist immerhin auf SARS-CoV-2, aber es ist immerhin 2021 noch publiziert, man würde nicht darauf spekulieren. Was die Auswirkung des Lockdowns auf die Krankheitshäufigkeit betrifft, gibt es sehr, sehr ambivalente Daten. Ich zeige die hier nicht, ich sage es Ihnen nur, aus der Türkei zum Beispiel gibt es Daten, die zeigen, das, was wir auch vermuten, dass die Lockdowns nicht wirklich die Scabies-Häufigkeit vermindern, nur die Leute nicht kommen. Weil was die sehen, ist, dass nach Öffnung des Lockdowns die Zahlen von Patienten rapide steigen. Und in Österreich, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber es war zumindest auch bei uns ein Eindruck, dass wir jetzt wieder vermehrt Scabies-Patienten gesehen haben. Nicht in dem Ausmaß, wie es vorher war, aber doch in einem Ausmaß, das anders ist, als wir es noch voriges Jahr gesehen haben. Eine sehr originelle Arbeit, auch aus der Türkei, zeige ich Ihnen jetzt fast zum Abschluss. Was die gemacht haben, ist, sie haben Big Data genommen, Google Trends. In Google Trends kann man nachschauen, welche Klicks mit welchen Suchworten gemacht werden. Und die haben eine dermatologische Google Trends-Analyse gemacht. Und sie sehen in der letzten Zeile und haben verglichen die Jahre 2016 bis 2019 und 2020. Und zwar Frühjahr, Sommer und Spätsommer, wenn man so nennen will, in den Herbst hinein. Und man sieht, die letzte und die vorletzte Zeile ist, die Sie anschauen sollen, dass also die Klickhäufigkeit auf Scabies signifikant gesunken ist. Das heißt, keinen Menschen mehr interessiert. Die Klickhäufigkeit auf Ivermectin allerdings um das 360-fache gestiegen ist, was wahrscheinlich mit Donald Trump zu tun hat. Das heißt, die Scabies hat die Leute weniger interessiert. Sie war vielleicht auch weniger da. Das ist das, was man dahinter spekulieren könnte oder auch nicht. Damit bin ich im Prinzip am Ende meiner Ausführungen. Wir müssen davon ausgehen, dass in Österreich eine Scabies-Epidemie besteht, vielleicht bestand, hoffen wir es, dass sie bestand. Wir haben leider keine vernünftigen Daten. Wir wissen nicht genau, welchen Einfluss die Pandemie und die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie hier haben. Wir werden es aber möglicherweise lernen. Was wir auf jeden Fall benötigt haben und ich denke weiterhin benötigen, weil wir nicht wissen, ob es vorbei ist, bundesweite einheitliche Maßnahmen zur Bekämpfung. Nur dann können wir irgendwie vernünftig was rauskriegen. Die Zielsetzung der Kampagne habe ich erwähnt. Unsere Probleme sind die gleichen wie in Äthiopien, das habe ich auch erwähnt. Wir haben keine vernünftigen Daten, keine vernünftige begleitende Wissenschaft. Und ein Problem, das wir vielleicht irgendwann lösen werden. Wir wissen nicht, wann wir sozusagen wieder abdrehen können und zu den alten Therapieleitlinien zurückkehren, die uns sehr freundlich und angenehm waren. Und damit schließe ich mit einem großen Fragezeichen. Möchte mich einerseits bei Ihnen bedanken für die Aufmerksamkeit, um Fragen bitten und gleichzeitig die ungeklärten Fragen sozusagen offen lassen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Kranz, für diese sehr pointierte Darstellung der entscheidenden Punkte von SCABIES 2021. Wir haben ja auch einen kleinen Trump in Österreich, nicht, was das Ivermectin angeht. Gibt es Fragen an Professor Trautinger, Professor Stingl?
Sehr, sehr schöner Vortrag, danke. Es gibt eine recht abundante Literatur darüber, dass behauptet wird und auch Evidenz geliefert wird, dass ein Gutteil der Klinik bei länger bestehender SCABIES nicht primär durch die Milbe entsteht, sondern eigentlich durch eine Typ-2-Inflammation gegen die Milbe. Evidenzen sind bekannt, Leute mit SCABIES oder sogenannter chronischer SCABIES haben ja, wie wir alle wissen, oft astronomische IgE-Werte. Es gibt Literatur über die reagieren mit Hausstaubmilben und anderen Milbenextrakten, machen die Typ-2-Inflammation. Man findet IgE-Ablagerungen in oberflächlichen Gefäßen in der Dermis. Wenn man das so hört und wenn das stimmen sollte, und es gibt relativ viel Literatur darüber, frage ich mich, wäre es doch wahrscheinlich, dass Atopiker oder Patienten mit einer Neigung zu einer Typ-2-Inflammation häufiger an SCABIES erkranken oder häufiger schwere Verläufe zeigen. Ist dir sowas bekannt, beziehungsweise, dass du wahrscheinlich die beste Erfahrung hier in Österreich hast, hast du den Eindruck, dass unter Atopikern die Häufigkeit oder Schwere der Infektion häufiger ist?
Vorerst ein kleiner wieder historischer Kommentar. Die Tatsache, dass die Milbe nicht direkt die Läsion auslöst, das hat Heber schon gefunden und das ist nach wie vor richtig. Die Mechanismen, warum das so ist, diese Hyposensitivität, wie man sie immer nennt, die sind spekulativ, wie du richtig sagst. Ich wüsste nicht, dass abgesehen von Immunsupprimierten, bei denen die Krankheit schwerer verläuft, es eine andere Risikogruppe gäbe, im speziellen Atopiker. Es ist mir nicht bekannt. Möglicherweise hat man nicht genau geschaut. Das ist eine untererforschte Erkrankung, ne? Under-researched.
Eine kleine Bemerkung nochmal zu Ivermectin. Es gibt sehr viele gute randomisierte klinische Studien, die zeigen, dass Ivermectin bei Covid-19 nicht wirkt.
Ja, danke, dass Sie es aussprechen. Ich hoffe, ich habe es zwischen den Zeilen erkennen lassen, dass ich das auch glaube. Ja. Also, danke dafür, dass Sie es aussprechen. Wenn der Eindruck entstanden wäre, ja, dass ich das suggeriere, das war auf keinen Fall beabsichtigt. Diese Studie, die ich gezeigt habe, war aus Ironie und ein bisschen Sarkasmus gezeigt. Ja. Aber danke für die Klarstellung. Ja. Ich wollte sagen, 2021 sollte man so etwas eigentlich nicht behaupten. Ne? Wird in einem dermatologischen Journal publiziert. Ne? Vielleicht, wenn ich einen Kommentar machen darf zur, ich weiß nicht, wie viel Zeit. Ja. Okay. Also es wird, und ich sage das auch als Mitherausgeber und häufiger Reviewer von Wissenschaftsjournalen, es wird extrem viel Covid-Unsinn publiziert, auch in teilweise guten Journalen, weil der Druck auf den Reviewers, der Druck auf den Editoren, diese Papers zu publizieren, extrem hoch ist. Und dadurch der Review-Prozess der Peer-Review-Prozess sich in vielen Journalen dramatisch verschlechtert hat. Das führt zu diesen Publikationen.
Das war ein guter Abschlusssatz, glaube ich, und dann darf ich für den letzten Vortrag wieder an dich zurückgehen, Florian.